NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Mieten sind in etlichen deutschen Städten so hoch geworden, dass man sie sich kaum noch leisten kann. Da besteht Handlungs- und Diskussionsbedarf, auch heute im Bundestag. Darüber informieren wir, ebenso wie über den neuen Drogenbericht der Bundesregierung. Außerdem geht es um mehr Geld für Alten- und Krankenpflege in Deutschland und um langjährige Haftstrafen für mehrere hundert Menschen in der Türkei wegen des Putschversuchs im Sommer 2016. Zum Schluss gucken wir dann noch nach Buenos Aires. Besonders dort trauern die Menschen um das gestern gestorbene Fußballidol Diego Maradona. Als erstes aber die deutschen Dezemberregeln für die Pandemie. Seit gestern Abend sind sie klar. 7,5 Stunden haben die Diskussionen gestern benötigt. Heute nun hat Angela Merkel das Ergebnis präsentiert und verteidigt. In einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. Markus Sambale in Berlin, diese Rede hat erfreulicherweise nicht nochmal 7,5 Stunden gedauert. Was war denn die Hauptaussage?
Sie hat nicht 7,5 Stunden gedauert, aber sie hat doch noch mal viel enthalten von dem, was gestern Merkel schon gesagt hat. Also die Bundeskanzlerin hat auch heute im Bundestag noch mal viel einfach aufgezählt, was an Kontaktbeschränkungen, Reduzierungen und Maßnahmen für die nächsten Wochen und Monate geplant ist. Es sollte ja ein bisschen Gewissheit bringen, auch für die nächsten Wochen, dass sich die Menschen darauf einstellen können. Und es ging natürlich vor allen Dingen auch um die Pandemielage. Und Merkel hat ganz klar gemacht, dass sie mit den Zahlen im Moment alles andere als zufrieden ist und sagt, selbst wenn dieses exponentielle Wachstum der Neuinfektionen gestoppt ist, dass dieses Plateau eben immer noch viel zu hoch ist. Und das war schon eine warnende und besorgte Angela Merkel, wie wir sie in den Wochen immer wieder erlebt haben. Zum Teil hatte ich auch den Eindruck, eine etwas müde Angela Merkel, denn auch so eine Sitzung wie gestern und das Krisenmanagement steckte ihr offenbar ein bisschen in den Knochen. Es war ein bisschen unsortiert. Es war nicht die große Engagierte, sondern die sehr nüchterne Merkel-Rede heute.
Zu den Dauerbeobachtungen der vergangenen Wochen gehört ja, dass die Kanzlerin eigentlich immer so ein bisschen mehr will, als die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zugestehen wollen. War das heute auch erkennbar?
Ja, das hat man gemerkt. Vor allen Dingen, als es um die Maßnahmen ging, die ja so diese Spezialregelung für die Feiertage von Weihnachten bis Silvester betrifft, wo sich eben statt der 5 Personen, mit denen man sich eigentlich treffen können soll, dann 10 Personen erlaubt werden, eben wegen der Feiertage. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass der Bundeskanzlerin nicht so ganz wohl ist bei dieser Lockerung.
Ich will ausdrücklich sagen, es muss jeder für sich auch mit sich abmachen, ob diese Maximum immer ausgeschöpft werden muss oder ob man auch darauf verzichtet.
Also ganz klar der Appell, dann bei den Kontakten lieber noch vorsichtiger zu sein und dann am Ende ein bisschen Hoffnung, dass die Bundeskanzlerin dann auch verbreiten wollte. Der Winter werde schwer, aber er werde enden.
Was sagt denn die Opposition heute in dieser wichtigen Debatte zum Thema?
Es war nicht ganz so hitzig, wie wir das in den letzten Wochen und Monaten immer schon mal hatten bei dem Thema, aber doch harte Kritik. Die AfD, wie gewohnt, mit sehr fundamentaler, teils polemischer Kritik an der Bundesregierung. Da war von einer Dauergängelung durch den Staat die Rede. Die FDP deutlich vorsichtiger in der Kritik, aber doch in der Sache sehr hart. Und da ging es vor allen Dingen darum, dass FDP-Fraktionschef Lindner beklagt, dass diese Maßnahmen eben einfach verlängert werden. Und er stellt sich vor, dass man eigentlich individuellere Lösungen, zum Beispiel für Kultur oder Gastronomie, hätte finden können.
Aus dem November-Wellenbrecher, zeitlich eng befristet, ist ein Dezember-Stillstand geworden.
Das meint FDP-Chef Lindner. Und dann kam von ihm und auch von vielen anderen der Vorwurf, auch zum Beispiel vom Chef der Linksfraktion Bartsch. Bartsch kritisiert, dass Merkel eben gestern mit den Länderchefs und Chefinnen beraten hat, aber den Bundestag dann eben erst heute informiert hat.
Hier muss Regierungspolitik begründet und gerechtfertigt werden und nicht die Klassenlehrerin erklärt uns allen die Welt. So geht das nicht.
Ein Vorwurf eben, den wir auch ja immer wieder gehört haben, dass es eben gerade bei diesen Grundrechtseinschränkungen wichtig sei, dass die Parlamente eben früh beteiligt sind, auch wenn, so ist es eben im deutschen politischen System, am Ende die Verordnungen dann von den Ländern, den Länderregierungen umgesetzt werden.
Aus Berlin war das Markus Sambale für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Die Corona-Inzidenzzahlen sind extrem unterschiedlich in Deutschland. Nehmen wir Niedersachsen. Sehr hoch liegen die Zahlen heute zum Beispiel in Osnabrück, Vechta und Kloppenburg. Nordrhein-Westfalen meldet weit überdurchschnittliche Corona-Zahlen aus Düren, Krefeld, Ostwestfalen, Lippe und großen Teilen des Ruhrgebiets. Aber das ganze Land NRW ist rot eingefärbt auf der Pandemiekarte. Darum drehte sich heute auch eine Debatte im Düsseldorfer Landtag. Und der Ministerpräsident Armin Laschet appellierte dabei an alle.
Wir haben Chancen, dass das im Jahr 2021 besser wird. Der Impfstoff kommt, die Kontaktnachverfolgung wird besser, unsere Maßnahmen werden besser. Und wenn wir uns alle richtig verhalten, haben wir die Chance, dass das Jahr 2021 ein besseres wird als das Jahr 2020. Dafür arbeiten wir und dafür bitte ich um Ihre Unterstützung.
In der anschließenden Debatte bekam Laschet Unterstützung von den Regierungsparteien CDU und FDP. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty nennt die verkündeten Maßnahmen umstritten, aber notwendig. Trotzdem sind laut Kutschaty noch wichtige Fragen offen. Er warnte das Land davor, zu viel Verantwortung bei den Kommunen abzuladen und er fordert eine durchdachte Strategie. Ganz ähnlich Josephine Paul von den nordrhein-westfälischen Grünen.
Das Ziel ist absolut richtig, aber Augen zu und durch, das ist absolut der falsche Weg dorthin. Was wir brauchen, ist eine langfristige Strategie. Die Menschen verlieren doch langsam die Übersicht. Aber was nicht passieren darf, ist, dass sie das Vertrauen in politisches Handeln verlieren.
Stimmen aus dem nordrhein-westfälischen Landtag von heute. Mit den niedrigsten Zahlen bundesweit melden Mecklenburg-Vorpommern und große Teile Schleswig-Holsteins, vor allem die Gegend um Flensburg. Deshalb könnte das Land locker andere Wege gehen als der Rest der Republik. Dazu hat sich die Kieler Landesregierung heute geäußert. Stefan Böhnke.
Es ist wohl die meistgestellte Frage an Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zurzeit. Warum wird die Kontaktbeschränkung in seinem Land nicht ähnlich verschärft wie in anderen Bundesländern?
Also erstmal weise ich nochmal darauf hin, dass die Kontaktbeschränkungen, die anderen Bundesländer machen, nicht schärfer sind als bei uns in Schleswig-Holstein. Ich will das nochmal sehr deutlich sagen. Wir haben das Regelwerk 10 Personen, 2 Hausstände.
In anderen Ländern soll bis kurz vor Weihnachten für Treffen gelten 5 Personen, 2 Hausstände. Aber, so Daniel Günther, Kinder und Jugendliche würden ja nicht mitgezählt.
Ich frage mich immer, welche Fallkonstellation gibt es eigentlich, wo 2 Hausstände aus mehr als 5 Personen bestehen, ohne dass Kinder dabei sind. Also ich finde, dass diese ganzen Regelungen eigentlich überhaupt gar keine Bewandtnis haben, die da getroffen werden, sondern unser Weg ist richtig.
Die Fallzahlen hat Günther für diese selbstbewusste Aussage auf seiner Seite. In Schleswig-Holstein liegt der Inzidenzwert derzeit bei 47, allerdings mit großen regionalen Unterschieden. Im Kreis Schleswig-Flensburg liegt der Wert bei knapp unter 9, im Kreis Pinneberg bei fast 107. Dort wird intensiv beraten, was zu tun ist. Auf frühere Hotspots hat Schleswig-Holstein hart reagiert, mit Erfolg. Und so traut man sich Sonderwege zu. Ab Montag werden Nagel- und Kosmetikstudios wieder öffnen, Tierparks ebenso. Die Lockerungen seien auch ein Anreiz, dass sich Disziplin lohnt, findet Eka von Kalben, Fraktionschefin der Grünen im Landtag in Kiel.
Dass unsere Maßnahmen offensichtlich auch was damit zu tun haben und dass wir von Anfang an vorsichtig waren, sieht man jetzt. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir hier in Schleswig-Holstein an wenigen Stellen andere Wege gehen können.
Und auch der Fraktionschef im Landtag und Oppositionsführer Ralf Stegner von der SPD findet Ausnahmen in Gebieten mit geringen Infektionszahlen richtig.
Deswegen spricht vieles dafür, dass wir vorsichtig bleiben, aber dass wir hier nicht weitere Einschränkungen vornehmen. Und insofern, glaube ich, ist das, was dabei rausgekommen ist bei der Verhandlung zwischen Bund und Ländern, insgesamt auch vernünftig. Und ich habe schon mehrmals gesagt in dieser Krise, das ist auch nicht die Zeit von Regierung und Opposition, sondern das ist eher die Zeit, wo die demokratischen Parteien zeigen, sie sorgen dafür, dass unser Gemeinwesen funktioniert und wir gut durch die Krise kommen.
Stegner wird regelmäßig vom Ministerpräsidenten informiert und eingebunden, saß bei der ersten Corona-Welle im Frühjahr sogar als Gast am Kabinettstisch. Lediglich die AfD hält den Kurs im Norden für weitgehend falsch. Trotz mancher Lockerung bleibt es in Schleswig-Holstein erst einmal dabei, dass Hotels und Gaststätten geschlossen bleiben, wohl auch über den Jahreswechsel, kündigte Ministerpräsident Günther bereits an. Für das Tourismusland Schleswig-Holstein düstere Aussichten.
Unterm Strich ist klar, was Sache ist im Dezember, auch über Weihnachten und zu Silvester. Und manche Ansagen zu Corona, die klingen so, als würden sie auch im Januar noch gelten. Doch man weiß es nicht so richtig. Hat das womöglich auch damit zu tun, dass die heutige Bundestagsdebatte eher routiniert war als engagiert? Dazu die Meinung von Lothar Lenz.
Nein, eine mitreißende Rednerin wird Angela Merkel wohl auch in ihrem letzten Amtsjahr nicht mehr werden. In der Stimmlage einer Sachbearbeiterin erstattete die Bundeskanzlerin dem Parlament ihren Bericht zur Lage der Nation. Die Schulen bleiben offen und die Gaststätten zu. Der Staat hilft der Wirtschaft und Kontakte sollten vermieden werden. Das alles haben wir auch aus Merkels Mund schon oft gehört. Monoton ist nicht nur der Tonfall, es ist auch die Botschaft selbst. Und trotzdem sollte Angela Merkels überschaubares rhetorisches Talent nicht über die Qualität ihres Regierungshandelns hinwegtäuschen. Sie führt pragmatisch, denkt unideologisch und entscheidet so effizient wie wohl niemand sonst in der europäischen Politik. Gerade in der Krise zeigt die Bundeskanzlerin, dass sich Beständigkeit und ja auch eine Werteorientierung auszahlen. Frankreich, Italien und Spanien haben ihren Bürgern weitaus größere Opfer abverlangt. Der Sonderweg Schwedens gescheitert. Und die Schweiz erlebt gerade grausam, was es heißt, wenn das Primat des Kapitals über die Solidargemeinschaft eines Staates siegt. Wie fundiert dagegen die Entscheidungen der Bundeskanzlerin sind und dass sie wie nebenbei auch die bunte Runde der Länderchefs zu moderieren weiß, das zeigte sich heute in der Plenardebatte vor allem an den Einlassungen der Opposition. Sie blieben überaus zahnlos. Die AfD verharmloste wie stets Corona als Ganzes, die FDP monierte bürokratische Wirtschaftshilfen, die Linke appellierte, sozial Schwache zu bedenken und die Grünen kämpften schon für eine faire Impfstoffverteilung. Geschenkt. Aber keine der Oppositionsfraktionen konnte irgendeine ernsthafte Alternative anbieten zu dem Katalog an Schutzmaßnahmen, mit dem die Bundesregierung und die Länder jetzt in den Dezember gehen wollen. Und Angela Merkel? Sie weiß das. Sie ist nun wirklich nicht immun gegen Kritik, solange sie sich eher rational erschließt. Kein Weg ist alternativlos, aber Merkel hat es selbst gesagt und bei den Ministerpräsidentenrunden eindrucksvoll belegt, Politik ist am Ende die Kunst des Durchsetzbaren. Und trotzdem erlaubte sich die Kanzlerin ganz zum Schluss ihrer Rede noch zwei kurze Sätze, die die Seele ihres Handelns offenlegen und die den Bürgerinnen und Bürgern Halt geben sollten. Der Winter wird hart, aber er wird enden, sagte Angela Merkel. Das war mehr als eine kalendarische Vorhersage, es war ein zutiefst menschliches Bekenntnis. Die Vorsicht sollte die Leitschnur unseres Handelns sein, aus der Zuversicht aber kommt die Kraft für Regierende und Regierte.
Die Meinung von Lothar Lenz für das Echo des Tages. Junge Menschen halten sich ja in der Regel für unsterblich. Die schöne Konsequenz daraus heißt Mut und Risikobereitschaft. Doch wie mutig und risikobereit dürfen junge Leute sein, wenn es um Risiken für alle anderen geht? Ich sag nur Corona. Sind die Jungen also sorglos und feierwütig oder nehmen sie doch Rücksicht, auch auf Regeln und Vorschriften, die sie nerven? Antworten bietet heute die neue Studie eines Jugendforschers. Uli Haug hat sie gelesen.
Von wegen rücksichtslose Party-People. Die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Menschen hält sich offenbar an die Corona-Hygieneregeln.
Entgegen aller Vorurteile, die in der Öffentlichkeit es gibt, verhält sich der größte Teil der jungen Generation rücksichtsvoll, verantwortungsvoll und solidarisch.
Ein gängiges Klischee hat sich für Jugendforscher Simon Schnetzer in seiner Studie damit nicht bestätigt. Denn über 70% der Online-Befragten zwischen 14 und 39 halten Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und ein rücksichtsvolles Verhalten für wichtig. Auch wenn sich gerade mal 11% selbst zu einer Corona-Risikogruppe zählen. Eher rücksichtslos ist rund ein Viertel der Jugendlichen. Als entscheidend hätten sich dabei Herkunft, Bildungsniveau und Geschlecht herausgestellt, erklärt Simon Schnetzer.
Die Rücksichtslosen sind eher männlich. Sie leben eher in Kleinstädten als in Großstädten oder auf dem Dorf und sie haben eher ein niedriges Bildungsniveau.
Insgesamt, so ein weiteres erfreuliches Ergebnis der Studie, ist die junge Generation krisenfest und bereit, mit der schwierigen Corona-Situation umzugehen. Und auch das Verhältnis zur Familie hat sich in der Krise erstaunlicherweise verbessert. Bildung und Elternhaus seien mitentscheidend, um die Lage zu meistern, erklärt der Jugendforscher Klaus Hurrellmann.
Das ist nun leider keine Überraschung, dass wir diesen Bruch zwischen den gut gebildeten und den nicht so gut gebildeten, den aus stabilen Elternhäusern und den anderen haben, dass die jungen Frauen kommen mit solch einer Krisenkonstellation insgesamt einfach besser zurecht.
Auch wenn die Situation der jungen Generation insgesamt gut ist, sollte sich die Politik speziell um junge Menschen kümmern, die in Übergangssituationen sind. Die aktuell also zwischen Schule und Ausbildung oder Berufsleben stehen. Sie dürfen nicht in ein Corona-Loch fallen, wünscht sich der Mitautor der Jugendstudie, Simon Schnetzer.
Warum nehmen wir nicht gleich diese jungen Menschen mit und schaffen sowas wie eine Art Corona-Stipendium, dass wir denen die Möglichkeit geben, nicht als Arbeitslose, sondern quasi als einen Bildungsgutschein, Bildungsinnovationsgutschein mitzuarbeiten und Zukunft zu gestalten.
Insgesamt widerlegt die Studie Jugend und Corona manche Vorurteile und Schwarzmalerei. Und sie macht deutlich, dass es vor allem darauf ankommt, auch junge Menschen im Kampf gegen Corona mitzunehmen.
Und dann die Alten- und Krankenpflege. Beide werden immer wichtiger für die Bundesrepublik, denn der Anteil alter Menschen steigt unaufhörlich. Allein das ist schon Grund genug, Gesundheitsversorgung und Pflege zu stärken. Diese Aussage gilt umso mehr wegen Covid-19. Heute hat der Bundestag den Weg freigemacht für mehr Geld in diesem Sektor, denn ohne eine solide Finanzierung sind die vielen Pflegeversprechen Makulatur. Claudia Plass.
Für die Altenheime in Deutschland sollen zusätzliche Pflegestellen finanziert werden. Der Bundestag stimmte für das sogenannte Gesetz zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung und Pflege. Die neue Regelung sieht 20.000 neue Stellen für Pflegehilfskräfte vor. Die Kosten dafür sollen die Pflegekassen übernehmen. Gesundheitsminister Spahn von der CDU sagte, hochwertige pflegerische Versorgung zu sichern, sei die große gesellschaftspolitische Aufgabe der kommenden Jahre. Mit dem neuen Gesetz sollen zudem Krankenhäuser zusätzliche Stellen für Hebammen erhalten. Neben neuen Stellen geht es auch um stabile Finanzen bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Die soll im kommenden Jahr wegen der Corona-Ausgaben einen Bundeszuschuss in Höhe von 5 Milliarden Euro erhalten, um die Zusatzbeiträge stabil zu halten. Dafür sollen die Kassen auch ihren Teil beitragen mit mehreren Milliarden Euro, die aus den Rücklagen beigesteuert werden. So soll nach Angaben von Minister Spahn dafür gesorgt werden, dass nicht nur die Beitragszahler in der Pandemie die finanziellen Lasten tragen müssen. Kritik kam aus der Opposition. Die FDP bemängelte die Verwendung der Finanzreserven der Krankenkassen. Grünen und Linken gehen die Maßnahmen im Pflegebereich nicht weit genug.
Die Tage las ich von Mini-Apartments in London, in denen die Miete umgerechnet 50 Euro pro Quadratmeter kostet. 50 Euro. Soweit ist es bei uns noch nicht, Gott sei Dank. Aber was da an Mieten aufgerufen wird in Städten wie München, Stuttgart, Frankfurt oder Hamburg, das ist teilweise schon atemberaubend. Auch anderswo finden viele Menschen ihre Miete nicht mehr bezahlbar. Da muss man gegensteuern, sagen Linke und Grüne im Bundestag und haben Anträge eingebracht zum Mieterschutz. Einzelheiten von Sophie von der Tann.
Keiner soll wegen der Corona-Krise seine Wohnung verlieren. Darüber sind sich alle Parteien einig. Die Grünen fordern, wer wegen der Krise seine Miete nicht bezahlen kann, soll trotzdem keine Kündigung befürchten müssen, so wie es bis Ende Juni der Fall war. Dieser Lockdown sei noch härter als der erste, so Christian Kühn von den Grünen. Die Reserven seien bei vielen aufgebraucht. Und während die Löhne sinken, bleiben die Mieten gleich. Die SPD hätte das Kündigungsmoratorium gern verlängert, sagt Uli Nissen von der SPD. Das wollte der Koalitionspartner nicht. Unionspolitikerin Mechthild Heil entgegnet, es sei sinnvoller, die Not dort zu lindern, wo sie entstanden sei. Sie weist auf das Kurzarbeitergeld hin und dass man den Zugang zu Wohngeld und Grundsicherung erleichtert habe. All das solle sicherstellen, dass Mieter in der Krise ihre Mieten zahlen könnten. Die Abgeordneten haben außerdem über einen Antrag der Linken diskutiert. Sie will strengere Regeln für Kündigungen bei Eigenbedarf. Mietern über 70 soll demnach gar nicht aufgrund von Eigenbedarf gekündigt werden können. Eine solche Regelung stieß allerdings bei keiner anderen Partei auf Zustimmung. Über die Anträge soll nun der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz beraten.
Die Corona-Pandemie stellt alle vor immense Herausforderungen und schafft neue Suchtgefahren. So formuliert das heute Daniela Ludwig, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, und verweist darauf, dass insbesondere Kinder aus suchtbelasteten Familien die Folgen zu spüren bekämen. Das ist eine Aussage des neuen Drogenberichts. Die anderen kennt Christopher Jänert.
2020, das Jahr, in dem Deutschland Tabakwerbung größtenteils verbietet, als letztes Land in der Europäischen Union. Zumindest der Beschluss steht. Für die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig ist das ein Meilenstein.
In 6 Wochen wird es in Filmen, zu denen Jugendliche Zugang haben, keine Tabakwerbung mehr geben und auch keine Werbung mehr für E-Zigaretten. Es wird keine kostenlose Abgabe von Tabak und ähnlichen Produkten auf Veranstaltungen mehr geben und schon gar keine Verlosung. Und auch im Internet werden sich die letzten möglichen Werbefenster endlich schließen.
Und trotzdem, das Problem Tabak wird sie weiter begleiten. Die Zahl junger Raucher geht weiter zurück, aber jedes Jahr sterben immer noch fast 130.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Und Raucher hätten ein erhöhtes Risiko, schwer an Corona zu erkranken. Das sei vermeidbar. Nichtsdestotrotz, die Entwicklung bei Alkohol und Tabak sei ein Licht am Ende des Tunnels, sagt sie.
Wir sehen bei Tabak und Alkohol einen Rückgang der Konsumentenzahlen, und zwar in allen erfassten Altersgruppen zwischen 12 und 64 Jahren. Das ist durchaus ein Beweis dafür, dass Prävention wirkt und dass auch Gesundheitspolitik mit ihren stetigen Appellen etwas erreichen kann.
Das Problem mit illegalen Drogen dagegen werde größer. Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigen, dass mehr Ecstasy und vor allem mehr Kokain genommen werden.
Mittlerweile ist Kokain das Megathema geworden. Und zwar ist es nicht mehr nur diese sogenannte Leistungsträger-Elite-Droge, sondern Kokain ist in der Mitte der Gesellschaft nun tatsächlich angekommen. Und darum müssen wir uns kümmern.
Und die Zahlen zeigen auch, dass mehr gekifft wird. Und deshalb will sich die Drogenbeauftragte mit mehr Budget nächstes Jahr auf illegale Drogen konzentrieren. Ganz konkret:
Lücken in der Prävention zu schließen, suchtgefährdete Menschen viel früher zu erreichen, als wir es bisher tun, und die bereits konsumieren, vor dem Absturz zu bewahren.
Und da geht es zum Beispiel um Ersatz für die Drogen, sprich harmlosere Alternativen wie Methadon oder auch den Einsatz eines Nasensprays, das einen Atemstillstand bei Überdosierungen verhindern soll. Außerdem geht es ja auch um das sogenannte Drug-Checking, also zentrale Stellen, die Drogen auf ihre Reinheit überprüfen. Auch das kann dafür sorgen, dass weniger Menschen an schlechtem Stoff sterben und dass man mit ihnen in Kontakt kommt. Die Drogenbeauftragte hat also noch einmal klargemacht, es geht auch weiterhin nicht nur ums Verbieten.
Christopher Jänert für das Echo des Tages. Wie konnte er entstehen, der Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard? Jahrelang ist Prüfern und Aufsehern irgendwie durchgegangen, dass das wirtschaftliche Fundament von Wirecard weitgehend nicht existiert und die gemeldeten Zahlen reines Wunschdenken waren. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestags versucht zurzeit herauszufinden, was da genau abgelaufen ist. Zur heutigen Zeugenbefragung Tobias Betz.
Angeblich lagen auf Treuhandkonten von Wirecard 1,9 Milliarden Euro. Doch allein die Existenz dieser Konten in Asien und die darauf liegenden sagenhaften Beträge konnte Wirecard nie beweisen. Das berichtet Alexander Geschonek bei der Sitzung des Untersuchungsausschusses des Bundestages zum Bilanzskandal bei Wirecard. Geschonek ist Partner der Wirtschaftsprüfer von KPMG. Er leitete die Sonderuntersuchung des Skandalunternehmens Wirecard. Der KPMG-Bericht belegte schließlich im April dieses Jahres, 1,9 Milliarden Euro fehlen. In der Folge brach Wirecard in sich zusammen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen bandenmäßigen Betrugs. Brisant ist, eigentlich hätte das bereits den Wirtschaftsprüfern von Ernst & Young auffallen müssen. Sie prüften seit 2009 die Bilanzen von Wirecard. Stattdessen hat Ernst & Young für die Wirecard-Bilanzen stets bescheinigt, alles sauber. Spannend werden nun die Befragungen der Ernst & Young-Vertreter am späten Abend. Bisher wollen sie die Aussage verweigern. Unterdessen erhebt in einem Schreiben an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin die Wirtschaftsprüferaufsicht APAS Vorwürfe gegen Ernst & Young. Demnach soll es Hinweise auf Straftaten geben. Ernst & Young weist das als haltlos und rufschädigend zurück.
Jetzt in die Türkei. Mehr als 4 Jahre nach dem gescheiterten Putschversuch dort hat heute ein Gericht in der türkischen Hauptstadt Ankara mehrere hundert Beschuldigte zu langen Haftstrafen verurteilt. Teilweise lautet das Urteil lebenslang. Einzelheiten von Karin Senz.
Umsturzversuch, Attentate auf den Präsidenten und vorsätzliche Tötung lauten Anklagepunkte bei dem Mammutverfahren mit knapp 500 Angeklagten. Darunter sind Militärs, aber auch Zivilisten. Im Mittelpunkt stehen die Geschehnisse rund um die Militärbasis Akinci bei Ankara in der Putschnacht im Sommer 2016. Die Putschisten sollen dort ihr Hauptquartier gehabt haben. Einer der Hauptbeschuldigten ist ein Oberstleutnant, der damals angeordnet haben soll, das Parlament zu bombardieren. Aber auch Kampfpiloten werden verurteilt. Bei dem Putschversuch wurden auch die Straßen vor Erdogans Präsidentenpalast und die Kommandozentrale der Sondereinsatzkräfte in Ankara bombardiert. Es gab viele Tote. Mustafa Yilmaz ist der Bruder eines der Opfer. Er verfolgt die Urteile im Gerichtssaal in Ankara mit.
Bugün
Die Verräter vom Luftwaffenstützpunkt Akinji sind heute zu bis zu 79-facher lebenslänglicher Haft verurteilt worden. Mit dem Strafmaß bin ich zufrieden, aber der Schmerz ist noch nicht vergangen. Ich möchte in einem Land leben, in dem es keine Vaterlandsverräter gibt. Dafür werde ich mich einsetzen, soweit es in meiner Macht steht.
Das Gericht sieht es auch als erwiesen an, dass die Angeklagten für die Geiselnahme des damaligen Generalstabschefs und heutigen Verteidigungsministers Hulusi Akar verantwortlich sind. 337 Angeklagte bekommen lebenslange Haftstrafen, manche von ihnen sogar 79-fach lebenslang. 75 werden freigesprochen. Auch der Anwalt der Opfer, Muaz Ergesen, zeigt sich zufrieden.
Das war ein wichtiger Prozess für das türkische Justizsystem und das Land. Es war ein Prozess, der in die Geschichte eingehen wird. Wir waren heute Zeuge eines historischen Tages. Ich hoffe, das wird allen eine Lehre sein, die die Verfassung und das Recht zerstören wollen.
Die türkische Justiz steht allerdings massiv in der Kritik. Sie sei nicht unabhängig, Prozesse politisch beeinflusst. Diese Kritik dürfte nach den hohen Strafen in dieser Verhandlung wieder hochkochen. Der Anwalt des Präsidialamtes Süleyman Ayhan verteidigt die Urteile schon mal.
Der Prozess hat 3 Jahre und 4 Monate gedauert. Das ist eine lange Zeit. Allerdings ist der vorsitzende Richter sehr erfahren und hat allen Angeklagten uneingeschränkt Verteidigungsrecht eingeräumt. Allen Forderungen der Angeklagten ist das Gericht nachgekommen. Von daher gesehen ist es ein fairer Prozess gewesen. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor, aber der Prozess war fair und die Strafen sind angemessen. Davon bin ich überzeugt.
Ebenfalls angeklagt ist der islamische Prediger Fethullah Gülen. Sein Verfahren wird abgetrennt. Er lebt in den USA im Exil. Die Türkei sieht in ihm den Drahtzieher des Umsturzversuchs. Sie fordert bis jetzt vergeblich seine Auslieferung.
Seit gestern wissen wir, Diego Maradona ist tot. Gestorben ist er im Alter von nur 60 Jahren. Diese Nachricht hat sich gestern schneller verbreitet, als, sagen wir mal, ein Videobeweis zum Ergebnis kommt. Naja, gefühlt war es so. Jedenfalls eine Fußballlegende lebt nicht mehr. Die Trauer ist weltumspannend und besonders groß ist sie natürlich in Maradonas Heimat Argentinien. Heute wurde der Leichnam in Buenos Aires in einem Sarg in den Präsidentenpalast gebracht und argentinische Fans können sich in diesen Stunden von ihm verabschieden. Darüber habe ich mit unserem Südamerika-Korrespondenten Ivo Maruschik gesprochen und habe ihn gefragt, kommen denn viele?
Ja, natürlich. Es stehen noch tausende Leute in der Schlange an. Gerade eben wurde verbreitet, dass sich jetzt keine Leute mehr anstellen dürfen. Denn, naja, in ungefähr 2 Stunden soll Schluss sein. Seit den frühen Morgenstunden ist der Sarg im Präsidentenpalast aufgebahrt. Und seit dem frühen Morgen defilieren die Fans am Sarg vorbei. Der Sarg ist mit der argentinischen Fahne und 2 Trikots geschmückt. In den Farben der Nationalmannschaft und von Boca Juniors. Und die Fans bleiben einen kurzen Moment stehen, machen das Siegeszeichen, bekreuzigen sich. Viele werfen auch nochmal einen Schal, eine Blume oder noch ein Trikot auf den Sarg. Da hat sich teilweise so ein richtiger kleiner Trikothaufen gebildet. Aber in ungefähr 2 Stunden soll damit Schluss sein, denn tatsächlich soll die Beerdigung noch heute stattfinden.
Wie kommt das denn? Es hieß ja erst, dass Maradona am nächsten Donnerstag erst beerdigt werden soll.
Ja, und die argentinische Regierung wollte auch die ganz große Nummer machen. Sie hat 3 Tage Staatstrauer verordnet und wollte eigentlich auch den Leichnam 3 Tage lang im Präsidentenpalast aufbahren. Aber da hat dann die Familie gesagt, nein, bitte nicht. Wir möchten auch die Beerdigung dann möglichst schnell über die Bühne bringen. 1 Tag aufbahren ist okay, aber keine 3 Tage. Man muss auch dazu sagen, wir haben hier Frühsommer. Gestern hatte es um die 30 Grad, heute ein bisschen kühler, aber am Freitag sollen es wieder 27 werden. Also ich glaube, es wäre gar keine gute Idee, einen Leichnam so lange aufzubahren. Aber diese Szene hier, die ist schon wirklich besonders. Allein die Tatsache, dass ein Fußballer im Präsidentenpalast aufgebahrt wird, dass dort die Totenwache abgehalten wird, das hat es noch nicht mal für Evita Perón gegeben. Solche Ehren sind ja normalerweise tatsächlich Staatsmännern vorbehalten. Und er soll auch ein Staatsbegräbnis erhalten.
Wir haben heute gehört, dass bei dieser Totenwache die Freundin, also die letzte Freundin von Maradona, nicht dabei sein durfte. Was ist denn da passiert?
Ja, das ist richtig. Es gab nämlich schlicht und einfach lange schon Streit mit den Kindern. Wie diese ganze Trauerfeier und das Aufbahren, die Totenwache jetzt ablaufen, darüber entscheiden im Prinzip die Töchter von Maradona. Und zwischen den Töchtern und der Freundin, da gibt's schon seit Jahren Streit. Da ging es auch um die Frage, wer wann zu welcher Hochzeit darf und wer nicht. Die haben diesen Streit auch schon gerichtlich ausgetragen. Also es wäre umgekehrt ein Wunder gewesen, wenn das jetzt friedlich und harmonisch abläuft. Diese Streitereien haben Maradona eigentlich sein ganzes Leben begleitet, auch die letzten Jahre, und die gehen auch jetzt nach dem Tod immer noch mal ein Stück weiter. Das gehört irgendwie dazu.
Sagt unser Südamerika-Korrespondent Ivo Maruschik. Und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.